Braucht unsere Marktwirtschaft den Neid als Stimulus und die Neidabwehr zur Regulierung? Inwiefern wird dadurch der soziale Frieden gefährdet? Das sind die Fragen, die wir ursprünglich dem Soziologen Sieghard Neckel in Gießen gestellt haben, nachdem dieser erkrankte und wir mit Professor Haubel einen eigenen, wenn man so will, eigenen Experten unter unseren Mitarbeitern hatten, haben wir ihn gefragt, ob er diesen Vortrag übernehmen kann, was für ihn kein Problem war inhaltlich. Und er hat uns sofort zugesagt. Dafür danken wir ihm sehr herzlich. Ich darf ihn Ihnen etwas näher bringen. Professor Dr. Dr. Rolf Haubel ist von Hause aus Germanist und Psychologe und Organisationsberater und Supervisor. Ein Doktor steht für die Promotion in deutscher Sprachwissenschaft und der andere Doktor steht für die Promotion in der Psychologie. Er hat sich habilitiert über eine Kulturgeschichte des Spiegels und des Spiegelns. Dahinter steht natürlich eine Auseinandersetzung mit dem Narzissmus. Er hat über viele Jahre, nämlich genau von 1982 bis 2001, den Lehrstuhl für Psychologie an der Universität Augsburg inne gehabt und wurde dann auf das Direktorat im Sigmund-Freud-Institut berufen. Dort ist er also seit 2001. Er beschäftigt sich auch weiterhin kontinuierlich mit den Fragen der Psychohistorie und der analytischen Sozialpsychologie, so zum Beispiel mit dem Verhältnis von Individuum und Gruppe, mit Konflikten und Emotionen in Organisationen sowie mit der Alltagsökonomie in Konsumgesellschaften. Er bezeichnet sich selbst, und das darf ich so sagen, weil er das auch so genannt hat, er bezeichnet sich selbst als einen bunten Hund. Damit meint er etwas freundlicher formuliert, dass er sehr integrativ, interdisziplinär denkt und auch handelt. Ist ja auch am Sigmund-Freud-Institut notwendig. Er sieht sich als jemand, der an der Grenze sitzt und versucht, dass die verschiedenen Disziplinen zumindest miteinander ins Gespräch kommen und miteinander kommunizieren können, um sich auch gegenseitig befruchten zu können. Wenn man seine Bücher anschaut, versteht man das auch, dass er sehr integrativ arbeitet. Wenn Sie in Amazon drücken, dann kommen Sie auf 2,5 Seiten Bücher. Wir haben uns entschieden, Ihnen 3 zu nennen. Zum einen eine Arbeit Gruppenanalytische Supervision und Organisationsberatung. Eine andere Arbeit, die recht bekannt geworden ist, der Psychoanalytiker als Detektiv, eine Einführung in die psychoanalytische Erkenntnistheorie und eben nun dieses Buch, um das es im Wesentlichen heute gehen wird, Neidisch sind immer nur die anderen über die Unfähigkeit, zufrieden zu sein. Daraus wird Herr Haubel sicherlich heute einiges bringen und Sie können, wenn Sie wollen, das dann auch nochmal vertiefend nachlesen. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag, Herr Haubel. Bitte schön.
Ja, ich bedanke mich für die freundlichen, einführenden Worte und gleich fällt mir die Technik runter. Ich möchte keinen geschlossenen Vortrag halten, sondern eigentlich laut über das Thema nachdenken und versuche das jetzt erst nochmal zu regeln, weil das Problem ist ja, er hat sich verhakt. Dann lassen wir es so und ich probiere es so. Okay. Also die größte Panne habe ich bereits hinter mir, es kann irgendwie nur noch besser werden. Ich weiß nicht, was der Kollege Neckel Ihnen erzählt hätte. Wir sind zwar seit langer Zeit in einer engen Kooperation, was die Frage des Neides anbelangt, aber dennoch möchte ich nicht für ihn sprechen, aber ähnliche Themen anpacken. Das Thema Mangel an sozialer Gerechtigkeit oder Neid. Ein Beispiel dafür. Aktuell gibt es Umfragen darüber, wie die deutsche Bevölkerung zur Reichensteuer steht. Und diese Umfragen gehen in der Regel so aus, dass etwa 2/3 der Befragten sagen, wir sind für. Wie kann man das interpretieren? Ist das ein Ausdruck von Neid? Gönnen die Unterprivilegierten den Privilegierten nicht ihren Reichtum? Oder ist das nicht eine Frage nach sozialer Gerechtigkeit? Je nachdem, wen Sie fragen, fallen die Antworten anders aus. Wenn Sie diejenigen fragen, die zu den Privilegierten gehören, dann sagen die in der Regel, das ist ein Ausdruck von Neid. Fragen Sie die Unterprivilegierten, dann sagen die in der Regel, es ist ein Ausdruck eines Mangels an sozialer Gerechtigkeit. Das Schlagwort ist Neidgesellschaft. Seit einigen Jahren in Deutschland, in Europa, aber besonders in Deutschland en vogue. Dieses Schlagwort tut so, als sei es ein neues Phänomen. In der Tat ist es das aber nicht. Wenn Sie die Kulturgeschichte des Neides angucken, dann sehen Sie, dass spätestens seit Plato, der als einer der ersten über Neid geschrieben hat, die Neidgesellschaft ein Thema ist, und zwar mit dem immer wiederkehrenden selben Muster. Die Privilegierten haben ein Interesse daran, soziale Ungleichheit auf der Folie des Neides zu interpretieren, nämlich zu sagen, ihr sozial weniger Privilegierten, ihr seid ja nur neidisch, wenn ihr mehr haben wollt, wenn ihr so viel haben wollt wie wir. Und sie tun gut daran, das so zu argumentieren, weil sie damit im Grunde genommen ein illegitimes Motiv den Unterprivilegierten zuschreiben. Und umgekehrt haben die Unterprivilegierten immer schon ein Interesse daran zu sagen, wenn wir mehr wollen, wenn wir so viel wollen wie ihr Privilegierten, dann hat das mit Neid, also mit einem illegitimen Motiv überhaupt nichts zu tun, sondern das ist nur eine Forderung, eine berechtigte Forderung nach mehr sozialer Gerechtigkeit. Also nichts Neues unter der Sonne, aber dennoch politisch in den letzten Jahren zugespitzt. Ich will keine wirklich politische Debatte hier anzetteln, sondern Ihnen eher grundlegende Überlegungen erzählen, die wir in den Sozialwissenschaften haben, zur Verbindung von Gesellschaft und Neid und vor allen Dingen zur Verbindung von Gesellschaft, Neid und Gerechtigkeit. Denn in der Regel bringen Menschen Neid nicht mit Gerechtigkeitsfragen in Verbindung. Wenn man dieses Stichwort Neidgesellschaft hört, dann ist das erste Problem, was ich zumindest damit habe, was ist damit eigentlich gemeint? Wenn Deutschland eine Neidgesellschaft ist, muss ich mir dann vorstellen, dass irgendwie 95%, 75%, 60% der Deutschen neidisch sind? Hat es also etwas mit der Zahl der neidischen Menschen in unserem Lande zu tun? Eine ganz andere Lesart wäre, wir sind deswegen eine Neidgesellschaft, weil in unserer Gesellschaft gesellschaftliche Strukturen existieren, die Menschen dazu bringen, neidisch zu reagieren. Und manche tun das, manch andere, die aber in denselben Strukturen leben, tun das nicht. Das wäre eine ganz andere Vorstellung davon, was eigentlich eine Neidgesellschaft ist. Und ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, der uns noch begleiten wird, der gerne vergessen wird: Eine Neidgesellschaft besteht nicht nur aus denen, die neidisch sind, sondern sie besteht auch aus denen, die andere neidisch machen. Und es gibt eine enge Verbindung zwischen denen, die neidisch werden, und denen, die neidisch machen. Denn man könnte sagen, mit einem Spruch, der unter anderem Oscar Wilde zugeschrieben wird, der sagt, Neid ist die aufrichtige Form der Anerkennung. Das bedeutet so viel, ich weiß, dass ich es in meiner Gesellschaft erreicht habe, etwas zu werden, wenn andere auf mich neidisch sind. Und damit ist Neid durchaus auch ein Indikator für Erfolg. Und wenn Menschen andere Menschen neidisch machen, weil sie sich darüber beweisen wollen, dass sie gesellschaftlich erfolgreich sind, dann ist das womöglich ein entschuldbarer Neid. Gerechtigkeitstheorien sagen uns das, und darauf werde ich noch zu sprechen kommen. Zunächst einmal so Rahmenbedingungen. Anthropologen haben bislang keine Gesellschaft gefunden, in der nicht Neid existiert. Neid ist also ein universales Gefühl kommt in allen Gesellschaften vor. Nur Gesellschaften gehen unterschiedlich mit Neid um, nutzen ihn unterschiedlich, haben unterschiedliche Abwehrstrategien, haben aber auch unterschiedliche Strategien,
was in tatsächlich einer Gesellschaft
beneidet wird. Und im Grunde genommen kann alles beneidet werden, sagt etwas über die Werteskala der jeweiligen Gesellschaft. Um Ihnen das an einem Beispiel zu erläutern, vormoderne Gesellschaften, also bäuerliche Gesellschaften, Gesellschaften, wie wir sie heute zum Teil noch in der dritten Welt haben, beneiden als Gesellschaften bevorzugt die Kinderzahl, die jemand hat. Und zwar deswegen, weil Kinder, überlebende Kinder, die Altersversicherung der Eltern sind. Insofern ist das ein besonders wertvolles Gut. Einen solchen kollektiven Neid auf die Kinderzahl haben wir in Deutschland, weiß Gott, nicht. Da dreht sich das fast um. Die Umfragen sagen eher, dass Familien mit vielen Kindern als asozial gelten, also nichts, was man beneiden müsste. Dennoch gibt es auf der Ebene individuellen Neides auch den Neid, beispielsweise einer Frau, die keine Kinder bekommen kann, auf die Kinder, die eine andere Frau gebärt. Wenn wir von Neidgesellschaften sprechen, dann sprechen wir häufig von den Gütern, die in einer Gesellschaft als dominante Güter beneidet werden. Und da ist es nicht falsch, davon auszugehen, dass wir in einer materialistischen Gesellschaft leben, in der in erster Linie materielle Güter, sprich Besitz, sprich aber auch Geld, und, was wir gerade in einer aktuellen Umfrage herausgefunden haben, Attraktivität, also etwas, was man zeigen kann, etwas, was man ausstellen kann, zu den kollektiv beneideten Gütern gehört. Wenn man über Neidgesellschaft spricht und will das differenziert machen, dann muss man meiner Meinung nach über verschiedene Facetten des Neides sprechen, denn Neid ist nicht gleich Neid. Es gibt den feindselig schädigenden Neid. Das ist der Neid, den die Kirche als Todsünde zu tabuisieren versucht. Das ist der Neid, der entsteht, wenn jemand ein begehrtes Gut im Besitz eines anderen sieht und sich selbst sagt, wenn ich es schon nicht haben kann, dann soll es der auch nicht haben. Und dementsprechend mache ich ihm das Gut kaputt oder greife die Person an, entwerte sie oder entwerte das Gut. Alle Gesellschaften, die wir kennen, versuchen, diesen feindselig schädigenden Neid zu vermeiden. Aber es ist nicht die einzige Neidform. Es gibt eine Neidform, die könnte man depressiv lähmenden Neid nennen. Der entsteht immer dann, wenn jemand auf die begehrten Güter, die er selbst haben möchte und die er im Besitz eines anderen sieht, mit einem Tunnelblick dahin guckt, und immer denkt, hätte ich auch gern, werde ich aber niemals kriegen. Weil ich aber keine anderen Güter begehre als diejenigen, bin ich im Grunde genommen hilflos darauf angewiesen, auf das zu starren, was die anderen haben, was ich nicht habe. Das macht deprimiert, das macht resignativ, das lähmt. Und auch da kann man sagen, alle Gesellschaften, die wir kennen, versuchen, diese Art von Neid zu vermeiden. Und zwar unter anderem deswegen, das kann jeder, jede von Ihnen, denke ich, nachvollziehen, dass solche deprimierenden, resignativen Zustände schwer zu ertragen sind und von daher eine Art Erleichterung sehr häufig dadurch zustande kommt, dass diese Menschen auf den feindselig schädigenden Neid überwechseln, weil das Aktivität erzeugt, weil das Aktivität signalisiert und es leichter erträglich macht, wenn die anderen mehr haben als man selbst. Also Gesellschaften vermeiden auch diesen Neid, weil sie davor Angst haben, dass er sehr schnell in feindselig schädigenden Neid umschlägt und, das kommt dazu, weil sie Angst davor haben, dass die Lähmung sich in Unproduktivität der Gesellschaftsmitglieder auswirkt. Dann gibt es einen dritten Neid, den nenne ich ehrgeizig stimulierenden Neid. Der funktioniert ein bisschen anders. Da sehe ich das begehrte Gut im Besitz eines anderen auch haben. Wenn ich mich anstrenge, wenn ich tüchtig arbeite, wenn ich meine ganzen Energien mobilisiere, dann kann ich genauso viel haben wie der oder womöglich noch mehr. Da erscheint der andere, der das begehrte Gut hat, als jemand, der wie eine Art Vorbild funktioniert für das, was ich auch erreichen kann. Vorausgesetzt, ich habe eine Vorstellung davon, wie ich dorthin komme. Und nun gibt es einen ganz zentralen Unterschied zwischen einer vormodernen Gesellschaft und einer modernen Gesellschaft. Vormoderne Gesellschaften haben das Bestreben, ihren Bestand zu festigen, also morgen so zu sein, wie sie heute sind. Das heißt, Dynamik so weit wie möglich zu bremsen, sogar zu unterdrücken. Während moderne Gesellschaften sich auf dem Hintergrund dadurch auszeichnen, dass sie auf Dynamik setzen, dass sie dynamisieren, dass sie Vorstellungen entwickeln, dass das Morgen anders sein kann als heute, vor allen Dingen, dass sie Vorstellungen entwickeln, dass das Morgen besser sein kann als heute. Und in dieser Dynamisierung spielt der ehrgeizig stimulierende Neid eine große Rolle. Man könnte sagen, er ist der Motor etwa unserer Konsumgesellschaft oder generell unserer Marktgesellschaft. Das kann man sehr gut an Werbung demonstrieren. Werbung arbeitet latent immer mit der Erzeugung ehrgeizig stimulierenden Neides. Und zwar ganz simpel in der Form, Sie sehen auf einem Werbebild in der Regel glückliche Menschen, zufriedene Menschen, die mit einem ganz bestimmten Gut sich ausgestattet haben. Und die Assoziation ist immer die, dass man durch dieses Gut, das natürlich käuflich zu erwerben ist, zu diesem Zustand von Glück und Zufriedenheit kommt. Und die Idee der Konsumgesellschaft besteht jetzt darin, dass diejenigen, die dieses Gut noch nicht haben, neidisch werden, dementsprechend sich anstrengen, dementsprechend versuchen, das Geld aufzutreiben, um dieses Gut zu erlangen. Und wenn ihnen das gelungen ist, dann hat aber schon die Konsumelite, die sich bislang diese Güter hat leisten können, ein neues Gut gefunden, das wiederum die anderen antreibt, es ihnen gleich zu tun. Die Vorstellung, und das ist nicht einfach nur dahergeredet, die etwa im 17., 18. Jahrhundert von der sich entwickelnden Marktgesellschaft entstanden ist, ist die Vorstellung eines Perpetuum mobilis, dass das sozusagen so immer weitergeht und dadurch Dynamik in die Gesellschaft kommt. Aber das Perpetuum mobile gibt es nicht. Alle Maschinen laufen mit einem entsprechenden Energiereservoir und dieses Energiereservoir ist Geld. Wer dieses Geld nicht hat, kann in diesem Spiel nicht mitspielen und wird damit zu einem Außenseiter. Wer nicht über Geld verfügt, ist in einer monetarisierten Gesellschaft mehr oder minder verloren. Und das gesellschaftlich Brisante daran ist, dass nur die Gesellschaft diesen Fahrstuhleffekt tatsächlich bedienen kann, die auch dafür sorgt, dass ihre Gesellschaftsmitglieder an dieses Geld kommen, um da mitzuspielen. Ja. Wenn Sie in einer Gesellschaft leben, wo dieser Mechanismus ausgehebelt ist, etwa aufgrund von Arbeitslosigkeit oder auf entsprechenden sozialen Schieflagen, dann haben Sie einen leerlaufenden Motor, der sehr wahrscheinlich, weil den Menschen die glaubhafte Vorstellung fehlt, an die Güter zu kommen, die die anderen haben, eigentlich mit depressiv lähmendem oder sogar feindselig schädigendem Neid rechnen muss. Insofern ist das Untergraben der Vorstellung, wie man zu den Gütern kommt, die die anderen haben, ein Spiel mit dem Feuer. Insofern ist Arbeitslosigkeit auch in dieser Hinsicht ein massives psychosoziales Problem, weil es die Vorstellung von Menschen untergräbt, an die Güter zu kommen, die die anderen haben, die bereits über diese begehrten Güter verfügen. Moderne Gesellschaften nutzen also diese Form des Neides, die ich gerne unterscheiden möchte, die nenne ich empört Rechten der Neid. Und zwar deswegen, weil es eine Neidform ist, die tatsächlich Gerechtigkeit einklagt. Und das möchte ich jetzt ein bisschen näher ausführen. Man kann sich ja überlegen, alle Emotionen, über die wir reden, sind im Laufe unserer Gattungsgeschichte entstanden. Die Frage ist, warum entsteht Neid? Welche Funktion erfüllt er im gesellschaftlichen Zusammenleben? Und dazu ein Gedankenexperiment. Ich mache das auf der Ebene einer kleinen Gruppe. Stellen Sie sich eine kleine Gruppe von irgendwie 20 Leuten vor. Man kann das ein Stück weit auf gesamte Gesellschaften übertragen, aber an Gruppen kann man es einfach leichter illustrieren. Ein bestimmtes begehrtes Merkmal, nehmen wir in unserer Gesellschaft Geld oder Besitz, ist innerhalb einer Gruppe ungleich verteilt. Es gibt welche, die haben mehr, es gibt welche, die haben weniger, immer bezogen sozusagen auf ein mittleres Einkommen, auf einen mittleren Besitz. Und der Neid hat nun auf diese Ungleichheit bezogen die Funktion, und das ist seine zentrale Funktion, die Legitimität dieser Ungleichheit in Frage zu stellen. Vielleicht einfacher ausgedrückt, der Neid stellt die Frage, ist es denn richtig und berechtigt, dass manche mehr haben als andere? Ist es legitim, dass manche weniger haben als andere? Man könnte also sagen, der Neid hat dort die positive Funktion, so etwas wie ein mittleres Maß zu sichern. Darauf zu achten, dass die Ausreißer nach oben und nach unten nicht zu weit gehen, dass es keine zu große soziale Ungleichheit gibt, die nicht legitimierbar ist. Ja, es geht nicht um die absoluten Größen, sondern es geht um die Frage der Legitimierbarkeit. Und diese Legitimierbarkeit wird in der Regel über Gerechtigkeitsnormen erzeugt. Die Idee ist also beispielsweise zu sagen, wenn jemand, der mehr von einem Besitz hat, dafür auch mehr geleistet hat,